Torres Tea Time wird euch präsentiert vom Finanzschnack der Volksbanken Raiffeisenbanken. Morgen kann kommen, wir machen den Weg frei. Eure Volksbanken Raiffeisenbanken vor Ort.
Auf eine Tasse Tee mit Ove Brodersen, Geschäftsführer der James Farm. Und was diese James Farm ist, das wollen wir jetzt mal besprechen, nämlich live von dem Springflut Festival 2025 auf dem Gelände der James Farm. Und man kann Pferde im Hintergrund wiehern hören, wir werden Jubel wahrnehmen können, wir werden Moderatoren sprechen hören, denn hier ist ordentlich was los bei euch. Wie viele Menschen sind hier, Ove?
Oh, jetzt gerade zur Minute, schätze ich, sind wir schon ein paar hundert.
Ja.
Aber wir sind ja insgesamt 5 Tage in Gang und wir gehen davon aus, dass wir wieder die 10.000, 12.000 Menschen hier haben werden.
In Hörup?
Ja, in dem großen Ort Hörup mit 600 Einwohnern.
Da hat ja bald schon so Wackenausmaße, ne? So, zumindest für die Menschen aus Hörup haben ja das Gefühl, ja.
Wacken hat ja auch mal klein angefangen. Ne?
Ja, wo soll die Reise hingehen? Für die James Farm oder fürs Springflut Festival? Lass uns erstmal über das Festival ein bisschen sprechen, weil wir halt gerade hier sind. Wo soll die Reise da nochmal hingehen? 5 Tage, hast du gesagt, geht das hier jetzt schon? Was passiert hier?
Also, ich denke, wenn man über die Ideen spricht.
Achso, ich hole mal mein Bier, ne?
Ja, sehr gut. Ist ja blöd, wenn ich alleine mit dem Bier bin. Also ich glaube, der Umfang jetzt 5 Tage ist schon gut, das passt auch so, ja. Weil letztlich ist der Fokus oder die Geschichte dahinter ja immer noch das Springflut-Festival, also die Sportveranstaltung. Mhm. Und da ist es schon durchaus normal, dass man in der Woche irgendwie anfängt und am Wochenende dann die Highlights mit den großen Prüfungen hat. Das wird wohl so bleiben, aber das Rahmenprogramm entwickelt sich weiter. Also wir haben auf der Farm ein großes Programm immer für die Familien, alle, die nicht unbedingt an der Reitarena stehen wollen. Dieses Jahr das erste Mal eine Geländeprüfung über die Farm, 1,5 Kilometer Geländestrecke über Hühnerkoppel, durch Teiche an den Schweinen vorbei, das bringt Spaß.
Also Natur und Tiere hautnah erleben kann man hier.
Ja,
mit der ganzen Familie. Ja.
Eben den Sport, den Springsport verbinden mit der James Farm, das ist eigentlich das Wichtige.
Was heißt Springflut?
Ja.
Also ich konnte mir das noch nicht so herleiten. Was heißt das?
Also entstanden ist der Name, soweit ich weiß, da war ich nicht dabei, aber ich habe es mir erzählen lassen, an der Westküste, also das erste Springflut-Turnier hat mal, meine ich, in Leck stattgefunden.
Ja.
Und die Nähe zur Küste und dann hat man irgendwas gesucht, was zusammenpasst. Und das Springsport ist ja nach wie vor der Fokus und da passte die Springflut ganz gut, glaube ich.
Ja, gut. Und letztendlich ist Name, sieht man ja auch beim James, kann man auch nicht direkt erkennen, wo kommt dieser Name her. Das werde ich in einem Folgepodcast nochmal klären, gleich im Nachgang. Gut, das Springflut-Festival, seit wann gibt es das hier?
Also wir sind jetzt in der 6. Auflage. Auch wir mussten eine Corona-Pause einlegen. Also von daher kann man sagen, seit 7, 8 Jahren, ja.
Was ich bislang erleben konnte hier, du sagtest es schon, man muss ja kein Pferdesportfreund, Fan sein, um hier eine gute Zeit zu verbringen. Es gibt diesen abgegrenzten Bereich, wo eben diese Prüfungen stattfinden, aber sonst ist eben auch für jeder Mann, für jede Frau viel zu erleben hier. Du hast hier diverse Stände zum Essen und zum Trinken, du kannst mit der Familie Zeit verbringen, du kannst Tieren beim Leben zusehen, du kannst aber grundsätzlich die Tiere, die es hier auf der Farm gibt, erleben.
Ja.
Deswegen, was gibt es hier auf der Farm alles zu sehen, zu erleben?
Ja, also eigentlich ist es Landwirtschaft zum Anfassen, also nicht unbedingt zum Mitmachen, obwohl man darf auch Schweine füttern, man darf Eier sammeln, das sind auch Programmpunkte, also von daher kann man selber sogar mit anfassen. Aber
praktisch für euch.
Ja.
Haben die Angestellten mal frei?
Schon. Ja. Na, ich glaube, an diesen Tagen ist nicht so viel mit frei.
Na, das habe ich auch schon mitbekommen.
Aber das ist ganz spannend. Also viele, die dann irgendwie die James Farm schon mal irgendwo gehört oder gesehen haben, haben gar keine Ahnung davon, was dahinter steckt und sehen dann hier, was wir wirklich alles machen. Sprich, also Rinder, Schweine, Geflügel, Gemüse und alles, was dann danach kommt noch, bis es ein fertiges Lebensmittel ist. Das ist ja das Spannende eigentlich.
Einer sitzt dir gegenüber, der ganz oft schon irgendwo James Farm gehört, James Farm gelesen hat, aber überhaupt keine Ahnung hatte und quasi hat, was hier eigentlich vor sich geht. Und deswegen freue ich mich mal mit dir darüber zu sprechen, was die James Farm eigentlich ist, warum die mal gegründet wurde und welchen Zweck diese James Farm auch verfolgt. Welche Rolle nimmst du ein in der James Farm? Du bist Geschäftsführer hier, richtig?
Ja, genau. Einer von drei Geschäftsführern, sage ich immer gerne gleich, weil ja letztlich das Ganze eine ja, gemeinsame Partnerschaft ist zwischen Landwirtschaft, zwischen Gastronomie in unseren Partnerhotels, zwischen den Fleischern, Käserei, also der Produktion, der Verarbeitung. Und meine Aufgabe ist im Täglichen im Grunde so diese ganzen Bereiche zusammenzuhalten oder zusammenzuführen, sodass alles im Ganzen auch funktioniert. Mein Kollege Torben, der macht die Landwirtschaft mit seiner Familie im Grunde noch, die auch vorher schon hier ansässig waren in Hürup. Und Stefan Johansen, der hier eben auch das Springflut veranstaltet, der ist quasi der Dritte im Bunde und ja, der Initiator, Ideengeber und gemeinsam mit uns halt derjenige, der es weiterentwickelt.
Gut, dann lass uns mal auf den Ideengeber bzw. auf die Idee eingehen. Ja, ja. Was für eine Idee war es damals, vor, ich sag mal, 10 Jahren, hier in Hürup oder wo auch immer, so ein Prinzip, so ein Konstrukt ins Leben zu rufen? Was ist die Idee hinter der James Farm?
Ja, wir haben ja mal so, ja nicht im Spaß, aber mal so einen Spruch rausgehauen, Landwirtschaft wie vor 100 Jahren. Hört sich im ersten Moment komisch an, aber wir haben vor 100 Jahren landwirtschaftliche Höfe hier gehabt, die waren nicht spezialisiert auf nur Milchproduktion, nur Getreideproduktion, sondern im Grunde gab es immer alles, was man so brauchte zum Leben. Man hat sich selbst versorgt und hat natürlich auch schon Produkte verkauft, auch Rohstoffe zum Teil, aber das war so der Gedanke, dass wir im Grunde sagen können, man kann sich vom Hof mit Lebensmitteln versorgen. Und das ist halt ein riesen breites Gebiet, also ja, das können wir noch gar nicht greifen, wann wir damit mal fertig sind oder am Ende unserer Ideen sind. Es gibt so viele Lebensmittel, die man hier oben produzieren kann, vom Hof. Also nicht die Banane oder die Melone, naja, die gibt es ja auch schon in Schleswig-Holstein, aber es sind halt so die typischen Sachen, die hier funktionieren. Und die wollten wir gemeinsam mit den Partnern ins Hotel, in die Gastronomie bringen.
Das ist ja nachher die Besonderheit, ne?
Das war
der
Kern der Idee.
Genau, weil im ersten Moment, ja, das ist ein typischer landwirtschaftlicher Betrieb, klar, ja, mit so einem Kreislaufsystem, ja, ja, gibt es auch ein paar, aber die Besonderheit ist hier, dass ein Hotel mit euren Produkten quasi versorgt werden soll.
Ja, ja.
Das war mal der Grundgedanke, richtig?
Genau, also im Prinzip gab es erst die Idee zum Hotel,
ja,
und dann, also das James in Flensburg, hieß auch damals noch nicht so, aber es gab eine Idee,
ja,
und parallel dazu haben wir dann überlegt, ob man eben das schafft, vom eigenen Bauernhof quasi die Gastronomie zu versorgen. Wir haben relativ schnell gesehen, dass ein Hotel, ein Bauernhof nicht ganz so passt, aber...
Warum nicht?
Naja, also auf einem Hof ist man ja doch sehr von den ja, natürlichen Gegebenheiten abhängig. Also ja, Tiere, die man schlachtet, müssen komplett verwertet werden. Man hat saisonale Schwankungen, man hat nicht immer alles verfügbar. Ja, und wenn man und dann nur einen Abnehmer hat.
Ja. Genau, und diese Nachfrage im Hotel variiert dann auch sehr stark, genau, teilweise. Ja. Aber der Grundgedanke war, okay, wir bauen eine Farm auf, einen Bauernhof auf, mhm, und versorgen größtenteils ein Hotel oder mehrere Hotels mit diesen Produkten aus der Region.
Genau. Wir haben natürlich von vornherein auch den Verbraucher, den Endkunden dann gesehen, der hier im Hofladen einkaufen kann, der inzwischen auch noch in Flensburg in unserem Laden einkaufen kann. Aber der Grundgedanke war erstmal, die Gastronomie zu versorgen. Und da haben wir dann zum Glück nicht nur das James, sondern haben eben mehrere Partnerhotels. Das alte Stahlwerk, was in Neumünster, das gab es damals schon. Mit dem Team haben wir im Grunde so angefangen, die Ideen dann auch zu entwickeln. Die bekommen natürlich genauso die Produkte. Und dann kamen die Heimathafenhotels dazu. Mhm. Also ja, insgesamt, muss ich mal überlegen, 5 Häuser.
Da stehen also einige an der Nordseeküste, ne?
Genau, Beach Motel St. Peter-Ording.
St. Peter-Ording.
Genau, Lighthouse und Bretterbude in Büsum.
Mhm.
Und dann Beach Motel und Bretterbude in Heiligenhafen. Mhm. Also das ist quasi so die größte Entfernung momentan.
Also die haben alle Produkte von euch, aber nicht alle Produkte aus dem Hotel kommen von euch,
genau.
Weil es nicht geht. Aber der Käse, die Fleischprodukte kommen größtenteils oder teilweise zumindest von der hauseigenen Farm sozusagen.
Genau. So, cool. Das haben wir halt mit diesem Konstrukt dann erreicht. Das ist im Grunde das, was die Farm hergibt, was auch hier entsteht an Lebensmitteln. Die werden auf jeden Fall abgenommen und können gut verwendet werden. Aber wir haben halt natürlich dann nebenbei noch die Möglichkeit oder geben der Gastronomie auch die Möglichkeit, sich noch woanders zu versorgen, weil man natürlich nicht gleich sagen kann, so, es gibt jetzt nichts mehr zum Frühstück, weil gerade die Milch ein bisschen knapp war.
Ja. Dann sind das Produkte, die alle hier angebaut werden, entweder angebaut oder von den Tieren stammen, die hier frei rumlaufen. Ich habe aber gesehen, es ist kein zertifizierter Biobetrieb, richtig?
Genau. Wir haben uns lange die Frage gestellt, ob wir den Schritt der Zertifizierung machen, weil wir uns tatsächlich, als wir die Idee entwickelt haben, dann viel auch mit Biobetrieben beschäftigt haben, mit der Ökoberatung auch heute noch, sag ich mal, ganz viel Kontakt haben, weil im Grunde die Philosophie, die dahinter steckt, uns schon mitnimmt und das im Grunde unseren Gedanken auch entspricht.
Ich meine, das lebt ihr hier ja auch grundsätzlich, aber vielleicht zum Verständnis muss man da mal erklären, was das auch an Auflagen bedeutet, an Kontrollen bedeutet, oder?
Ja, natürlich, man holt sich zusätzliche Bürokratie und wenn man sagt, das Siegel beziehungsweise dieses Vertrauen, was man damit schafft, das braucht man, um Kunden dann zu überzeugen, dann ist es auch völlig in Ordnung. Aber wir haben gesagt, in unserer Konstellation ist es halt wichtiger zu sagen, wir machen uns hier, ich sag mal, gerade im Rücken, wir können dafür gerade stehen, was wir machen und jeder weiß, wie die James Farm hier arbeitet und der Gastronom, der Hotelier kann sagen, das ist der eigene Bauernhof, fahrt dahin und guckt euch das an.
Ich bin deiner Meinung, dass der Gastronom und Hotelier das zu schätzen weiß, aber ich kann mir vorstellen, dass der Konsument noch nicht unbedingt weiß, okay, kommt von der James Farm. Wie gesagt, ich weiß, was die James, also ich wusste, dass es die irgendwo gibt, aber es hat für mich jetzt noch nicht diese gleiche Bedeutung wie ein Bio-Siegel oder Demeter oder irgendwas. Aber James Farm, der kommt aus der Region, aber James Farm klingt jetzt auch nicht nach Hörup, nicht nach Schleswig-Flensburg. So in dem, ne?
Nein, noch das nicht. Ist schon richtig. Genau. Also wir werden auch nicht uns gleichsetzen mit irgendeinem Bio-Label. Darum geht es auch gar nicht. Aber wir wollen einfach, und das glaube ich, schaffen wir jetzt nach und nach, eine Bekanntheit erreichen. Mhm. Und die Marke James Farm soll halt schon für irgendwas stehen. Und das versuchen wir halt zu vermitteln. Da kann man auch immer noch besser werden und mehr Leute erreichen. Aber das ist für uns dann das Entscheidende, dass wir nachher den Leuten versuchen zu vermitteln, wofür steht die James Farm.
Ich meine, da hilft natürlich auch ein fünftägiges Festival, wo Menschen kommen, wo sie auch eine Landwirtschaft in reiner Natur erleben können, wie die Tiere hier herumlaufen, frei herumlaufen, wie mit den Tieren umgegangen wird. Deswegen erzähl nochmal, welche Tiere laufen hier auf der James Farm rum und versorg uns da mal mit ein paar Rahmendaten. Mhm. Wie groß ist das hier eigentlich? Wie viele Menschen arbeiten hier? Wie viele Tiere rennen hier herum?
Ja, ich überlege gerade, was stellen wir in den Vordergrund, die Tiere oder die Menschen? Also das kann man eigentlich gar nicht so gut, aber
nehmen wir mal die Tiere.
Genau, wir fangen mal bei den Tieren an, weil das letztlich die Grundlage ist.
Ja.
Also nach wie vor, das, was hier oben ja so typischerweise ist, haben wir eine Milchviehherde. Mhm. Das heißt, wir melken ungefähr 40 rotbunte Kühe. Also auch die gab es ja schon vor 100 Jahren
hier in Schleswig-Holstein. Ist das viel?
Nein.
Nee, also, oder?
Ich würde sagen, als reiner Milchviehbetrieb,
das wird sich nicht rechnen.
Nee, vielleicht im Nebenerwerb, aber da kann man keine Familie von ernähren. Nee. Aber wir müssen halt ja eine Vielzahl von anderen Tieren noch versorgen und andere Arbeiten verrichten. Das heißt, 40 Milchkühe, ich sag mal zwischen 65 und 70 Mutterkühen, eine Deutsch-Angus-Mutterkuhherde, letztlich zur Fleischerzeugung. Dann
wie lange sind die hier auf der Farm, bis sie letztendlich geschlachtet werden?
Ja, also die Nachkommen, die wir letztlich aufziehen für die Schlachtung, werden ungefähr 3 Jahre alt. Mhm. Wird jetzt nicht nach dem Tag genau dran gegangen, aber man guckt sich halt an, wie entwickeln sich die Rinder, und das Ziel soll schon sein, die möglichst lange und extensiv aufzuziehen, damit man eine gute Qualität im Produkt auch hat.
Was ist Angus? Angus? Also ich lese es auf Speisekarten und denke, wow, das klingt gut, aber ich habe gar keine Ahnung, was das ist.
Also da gibt es ja verschiedene Unterrassen, oder ich weiß nicht, wie man es nennen soll, aber verschiedene Varianten. Aha. Und unter anderem auch eine, die sich Deutsch Angus nennt, die dann, sag ich mal, ein bisschen mehr europäische, deutsche Einflüsse hat in der Züchtung. Also es ist eine ganz, ganz alte Rasse, die weltweit, glaube ich, die am meist genutzte Fleischrinderrasse ist. Ja. Und also es gibt dieses Black Angus, Aberdeen Angus, das sind halt Tiere, die gezüchtet wurden, um auf der Weide zu stehen. Das ist eigentlich das Entscheidende. Die können super gut mit unseren Weiden, mit dem Gras und setzen das letztlich auch in Fleisch, in Produkten nachher um.
Okay, ja. Gut. Also wir haben eine Mutter Angus Herde, dann die Milchkühe.
Ja, also in Summe, ich sag mal von... wenn man die Kühe nimmt, gute 100 Stück, plus die kleinen Kälber und die fast Dreijährigen, sind es irgendwo immer zwischen 350 und 400 Rindern auf der Farm. Also schon...
Ich bin nun schon echt hier oft rumgelaufen, so. Ich habe die jetzt noch nicht gesehen. Also, das spricht ja auch über die von der Größe dieser ganzen Anlage. Aber weiter zu den Tieren. Okay, knapp 400 Kühe, Rinder sind hier, ja.
Die natürlich überall auf den Weiden verteilt sind.
Ja.
Deshalb, also Besucher im Sommer, die sind manchmal ein bisschen enttäuscht, weil sie so wenig Rinder sehen auf der Farm. Aber wir können die natürlich nicht hier in den Garten stellen, damit man jetzt einen Rind sieht.
Nee, ist ja kein Zoo hier.
Genau. So, dann sind Schweine auf den Hof gekommen von Anfang an. Da gibt es tatsächlich 3 bis 4 Rassen. Also es werden jetzt so 2, 3 am Ende werden. Ein schönes regionales Tier, das rotbunte Husumer Protestschwein, das ist wahrscheinlich schon mal...
Auch von gehört und kann man eigentlich überhaupt nichts mit anfangen. Was ist ein Protestschwein?
Ein Protestschwein ist quasi ein rotes Schwein mit einem weißen Sattel, also so einen schönen weißen Strich über den Rücken. Soll das Schwein der dänischen Minderheit sein. Also damals, als die Preußen dann den Dannebrog verboten haben, mussten die ja irgendwas Rot-Weißes im Vorgarten haben. Und
dann war Wurz das Schwein.
Ja, okay. So die Geschichte.
So die Legende.
Also bei uns protestieren die Schweine nicht. Die sind genauso ruhig wie die anderen auch.
Ja, das sieht man auch auf diversen Videos von euch. Sehr menschennah und überhaupt nicht scheu.
Ja, genau.
Okay.
Also... vielleicht noch kurz die Rassen, also das Angler-Sattelschwein gehört noch dazu mit einzelnen Tieren, und dann Duroc ist halt nochmal ein Schwerpunkt. Einfach ein super Tier für diese Haltungsform, also die Tiere leben bei uns ja mehr oder weniger draußen. Wir haben zwar einen Stall, aber der ist komplett offen und die sind halt robust, können auch mit dieser extensiven Fütterung wachsen ein bisschen langsamer.
Was sind extensive Fütterung?
Naja, einfach eine eigene Futtermischung, die auch nur, sag ich mal, in gewissen Mengen dann, also eine Kraftfuttermischung, die in gewissen Mengen dann gegeben wird. Dann bekommen sie aber auch jeden Tag frisches Heu in die Raufe, also Rauffutter. Das ist, ich weiß nicht, wie viel Anteil davon gefressen wird, aber das meiste wird tatsächlich, ist eher so ein bisschen Beschäftigungsmaterial. Also die kauen da drauf rum und verlieren auch mal wieder was davon. aber das beschäftigt die halt, und das hält sie dann so ein bisschen davon ab, sich total voll zu futtern, sagen wir mal so.
Warum wäre das schlimm, wenn sie es täten? Also ich als Laie, als Naiver denke, je mehr sie fressen, desto besser.
Genau.
Ist das so?
Wenn man das rein aus Tageszunahmen an Fleisch rechnet, dann kann das sicherlich so richtig sein. Mhm. Aber dann habe ich eben diese schnell wachsenden Tiere, die eigentlich auf unnatürliche Weise groß werden. Also ich sag mal, in der Natur hat das Schwein auch nicht immer einen vollgedeckten Tisch. Da muss es sich schon den ganzen Tag mit der Futtersuche beschäftigen. Mhm. Und dementsprechend gesund ist es dann auch. Tiere, die... Ja, ich sag mal, das kennen wir vielleicht auch bei uns Menschen, die unbegrenzt futtern den ganzen Tag.
All you can eat, Buffet.
Ja. Genau, also die bleiben einfach nicht gesund, und das steckt letztlich dahinter.
Okay, gut. Die Schweine sind auf der Farm weshalb? Zur Attraktion?
Ja, auch? Die sind immer die größte Attraktion, das muss man sagen. Ja, ne? Also gerade die kleinen Ferkel sind schon süß und auch immer ein Magnet. Aber letztlich gehört Schweinefleisch für uns genauso dazu wie Rindfleisch.
Mhm. Und also Schweinefleisch muss nichts Schlechtes sein, oder?
Nein, gar nicht. Also
ist ja so im Verruf in der Gesellschaft. Schweinefleisch, nee, lieber Hähnchen oder lieber Rind oder lieber gar kein Fleisch.
Ja, kann ich auch durchaus nachvollziehen. Also inzwischen sehe ich es ähnlich. Wenn ich jetzt die Wahl hätte, einfach nur, ich sag mal, konventionelles Schweinefleisch aus dem Supermarkt, lasse ich auch eher die Finger davon. Mhm. Weil wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, wie die Tiere gehalten werden, aufgezogen werden.
Schön abgepacktes Schweinehack für 3 €.
Genau. Mhm. Da kann es einfach keinem Tier gut gehen. Und letztlich ist es auch die Produktqualität oder die Qualität des Lebensmittels nachher, die mich nicht anspricht. Und wenn man aber zum Beispiel ein Frühstücksbuffet bestücken möchte im Hotel und ein Aufschnitt auch dazugehört, dann braucht man auch Schweinefleisch.
Ja, fängt an mit der Fleischwurst, mit der klassischen.
Und mit der Mozzarella.
Mit dem Met.
Das darf auch auf keinem Frühstück fehlen, ne? Also, oder das Schlimmste eigentlich für uns noch, Bacon auf dem Rührei. Macht man sich vorher nie Gedanken drüber, aber das
stimmt.
Das muss man sich jetzt mal so vorstellen, wir versorgen 8 Partnerhotels plus noch zusätzliche Gastrokunden, wo auch Hotels dabei sind. Die brauchen alle Bacon fürs Frühstück.
Vielleicht gerade mal nicht, weil sie es unbedingt anbieten wollen, aber weil die Nachfrage wahrscheinlich da ist.
Ja, oder ich weiß nicht, ob man Gäste vielleicht auch erziehen kann irgendwie, aber vielleicht bin ich nicht der Durchschnittsgast, aber ich finde es immer cool, wenn sich Gastronomen und Hoteliers auch damit auseinandersetzen und eine eigene Meinung oder Haltung dazu haben und sich das nicht alles nur, weil es immer so ist und alle das wollen, dann so aufschwatzen lassen, sag ich mal.
Mhm. Aber ist ein Thema für ein anderes Gespräch.
Ja, genau.
Dann haben wir die Schweine, okay, Schweine abgehackt, dann laufen hier noch ganz viele Hühner rum.
Ja, genau, die Susannes, die Legehennen.
Ja.
Eier von der Weide sozusagen können natürlich genauso dazu, also gerade wo wir beim Frühstück sind.
Ach, auf jeden Fall.
Und da haben wir uns einfach dafür entschieden, Mobilställe auf die Weide zu stellen, sodass die Hühner wirklich tagtäglich dann auch draußen grasen und Würmer, Maden, Eiweißfutter, sag ich mal, sammeln und denen es einfach gut geht, ja.
Wie viele rennen hier herum?
Oh, das ist dieses Jahr tatsächlich nochmal mehr geworden, weil
die meisten
so viele
Tiere,
Eier
die hier
haben
sind,
wollen.
Sind Hühner, ne?
Ja, ja. Kann man so sagen. Ja, ja. Also 1800 Legehennen, hört sich erstmal richtig viel an, ist aber verteilt auf 5 eigene Mobilställe.
Ja.
Und jeder Mobilstall hat seine Weide oder hat genügend Platz, also die Eier werden uns aus der Hand gerissen sozusagen.
Also die Hotels, mit Eiern könntet ihr sie alle versorgen?
Noch nicht mal.
Tatsächlich?
Also,
Na gut, ich meine, Eier werden für alles gebraucht, ne?
Ja.
Ja, ist ja nicht nur Frühstück. Also, abends, mittags, als so.
Genau.
Ja, ja.
Und wenn einige sind dabei, die auch selber dann noch backen, also.
Ja, stimmt.
Und da gehen auch noch richtig Eier dabei weg, also.
Und dann habt ihr euren eigenen Hofladen hier.
Genau.
Wo die Nachfrage sicherlich nach Eiern aus der Region auch hoch ist.
Ja. Also, auch das entwickelt sich, zu Anfang. Glaube ich, mussten die auch erstmal sich so ein bisschen dran gewöhnen oder sehen erstmal, wie werden die Hühner gehalten, finde ich das gut, will ich das unterstützen. Und tatsächlich ist Eier ist das einzige Produkt, was man auch 24/7 bei uns kaufen kann. Also da haben wir so ein Häuschen an der Straße und das auch wird gut angenommen.
Und noch nicht kaputt gemacht worden?
Natürlich, doch.
Natürlich.
Ja.
Ja.
Angefangen von kaputten Eiern oder Geld geklaut oder
einfach. Ja, und deshalb werden ja viele dieser Eierstationen, verstehe ich, auch nicht mehr angeboten.
Ja.
So bescheuert.
Ist sehr traurig, weil ich sag mal 90% der Nachbarschaft, die freuen sich und können sich da bedienen. Und
auf jeden Fall.
Dann gibt es immer nur 1, 2, die das dann zunichte machen. Ja.
Häufig so.
Ja.
Häufig so in der Gesellschaft.
Aber noch haben wir gesagt, durchhalten. Wir lassen uns da nicht von klein kriegen. Ja.
Okay. Haben wir denn die Tiere schon mal abgehakt jetzt hier auf der Farm?
Rinder, Schweine,
Pferde.
Ja, Pferde haben wir natürlich auch tagtäglich im Auge hier nebenan auf der Reitanlage.
Aber die werden hier nicht aus Lebensmittelgründen gehalten.
Nein.
Oder?
Der ein oder andere Gast beim Springflut-Festival fragt mal nach Pferdewurst, aber eher mit so einem Lächeln.
Ja, nach ein paar Bierchen.
Also das ist einfach nicht gewollt oder wird hier in der Region nicht umgesetzt. Man braucht nur ein bisschen in den Süden fahren in Deutschland, da ist es noch relativ normal.
Ja, darf man nicht vergessen.
Ja.
Aber die Pferde haben hier auf der Farm auch einen ganz anderen Hintergrund, ne?
Ja, also definitiv. Es ist hier nebenan die, der Pferdehof, die Reitanlage der Familie Hansen und eben jetzt das Springflut-Festival. Und dadurch fühlen wir uns natürlich mit dem Pferdesport und den Pferden auch verbunden. Aber sie haben letztlich für die James Farm erstmal eine untergeordnete Rolle.
Bevor wir jetzt auf die Menschen hier zu sprechen kommen, die hier arbeiten, leben, was die hier tun, einmal noch die Größe des ganzen, des Komplexes hier. Wie viel Hektar habt ihr?
Ja, da kann man einfach vielleicht unterscheiden. Die Hofanlage, wo wir jetzt eben die Stallungen haben, die Verarbeitung, die Hühnerkoppel und so weiter, sind ungefähr 5 Hektar. Das ist schon was, aber den Platz brauchen wir einfach, weil es so vielfältig ist. Und dann haben wir insgesamt 300 Hektar ungefähr in Bewirtschaftung. Kann man einfach sagen, so ein Drittel Weide, Grünland, ein Drittel Futter für die Tiere.
Kannst du das, bei Galileo sagen sie immer, sie rechnen das immer in Fußballfelder um, 300 Hektar. Aber kannst du mal so ein paar, also kannst damit das ein bisschen greifbarer ist, was heißt 300 Hektar?
Ja, also glücklicherweise wurde das gerade mal ausgerechnet, ich glaube irgendwie so 420 Fußballfelder, kann das sein? Ich habe da keine Ahnung von, wie groß so ein Fußballfeld ist, aber ich bin damit auch aufgewachsen, ich komme aus der Landwirtschaft, also für mich war immer klar, was ein Hektar ist. Also
ich werde das gerne mal nachreichen, ich habe hier einen schlauen Freund dabei.
Ja.
Wie viel sind 300 Hektar in Fußballfeldern? Was hast du gesagt, Uwe?
420?
Mal sehen, was er sagt. Entsprechen etwa 420 Fußballfeldern.
Wahnsinn.
Ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter.
Ja.
Also 300 Hektar sind 3 Millionen Quadratmeter. Mhm. Und um das mal nachzurechnen, das Fußballfeld ist 105 mal 68 Meter.
Gut, also jetzt kann sich das bestimmt jeder vorstellen.
Ja, du, wenn Galileo das immer so macht, dann kann sich jetzt jeder vorstellen, 420 Fußballfelder groß ist das hier.
Aber ich glaube, das ist viel wichtiger zu klären, einmal warum und was entsteht da.
Also, total.
Weil letztlich geht es bei uns darum, dass wir versuchen, so viel Futter für die Tiere wie möglich auch selber zu produzieren. Also ich sag mal, die Weide ist ja das erste, der erste große Punkt dabei. Dann brauche ich auch quasi die Weide für den Winter, also das Heu, was wir dann erzeugen, oder die Grassilage zum Teil, die wir dann im Stall füttern können. Dann haben wir tatsächlich an einem, also nicht hier vor Ort in Hörup, aber im Nachbarort, einen zweiten Standort, wo wir eine kleine Biogasanlage betreiben, letztlich um unseren Energiehaushalt dann wieder abzudecken mit Wärme und Strom. Reststoffe aus der Tierhaltung verwerten können, aber eben auch knapp oder um die 100 Hektar Rohstofffläche dann wieder brauchen für die Biogasanlage. So, das sind halt die drei Geschichten. Wir haben viel Getreide, verschiedene Sorten im Anbau, ein bisschen Eiweißfutter, sodass wir eben das eigene Kraftfutter dann für die Tiere auch haben. Also ich sag mal so zu 80-90% Selbstversorger sind.
Also das ist so quasi dieser Kreislauf,
landwirtschaftliche
Kreislauf, den kriegt ihr fast
voll. Ja, also ein bisschen Flexibilität muss man sich da immer erhalten.
Ja.
Wir haben Schwankungen im Ertrag, wir haben Schwankungen im Bedarf der Tiere, gerade wenn man einen Betrieb neu aufbaut, also muss man immer ein bisschen flexibel bleiben. Aber das ist der Wunschgedanke, dass wir sagen, die Reststoffe der Tiere, organischer Dünger für die Pflanzen, die nachher wieder das Futter darstellen. Also das ist Kreislaufwirtschaft.
Und in einem Kreislauf darf natürlich auch kein hauseigenes Bier fehlen.
Ja, genau.
Und ich suche jetzt einen Grund, endlich mal einen Schluck zu trinken. Uwe, Prost.
Prost.
Farm Rebels.
Genau.
Alkoholfrei, wohlgemerkt. Wir sind ja bei der Arbeit hier.
Ja.
Was ist das? Das ist ein Bier von der James Farm?
Ja, also da steckt auf jeden Fall immer ein Teil James Farm drin. Also wir bauen auch Braugerste an. Nicht im Riesenstil, aber wir trauen uns daran. Und haben in den Rezepturen definitiv auch Gerste oder dann am Ende Malz aus Hörup von der James Farm da drin. Mhm. Die Brauerei ist in Flensburg ansässig, nicht die große, sondern unsere eigene kleine handwerkliche
Brauerei. Es gibt also eine andere Flensburger Brauerei.
Genau.
Heißt ja. Dann aber anders, nehme ich an.
James Farm Brewery.
Ach.
Ja, ja. Zufälligerweise. Zufällig.
Bietet sich an, da muss man auch sich treu bleiben. Also es gibt noch eine andere Brauerei, da wird dann das Bier gebraut.
Genau, und auch das ist wieder ein Kreislauf. Mhm. Beim Bierbrauen bleibt Treber übrig, also der Rest aus der Maische quasi. Und,
aus der was?
Der Maische.
Sorry, ich bin nicht.
Wir wollen jetzt keinen Braukurs machen. Nee.
Aber wenn du so einen Begriff hier raushaust, die Maische.
Ja, also letztlich das, was ich an Braugäste an Malz und an Hefe und so weiter dann brauche, da bleibt ja immer noch mal ein Rest, wenn die Flüssigkeit dann raus ist.
Jetzt kann ich folgen langsam.
Genau. Und dann mögen die Tiere das ganz gerne als Futter. Also kommt wieder zurück auf die Farm, wird an die Rinder verfüttert und ja, so auch also wieder ein Kreislauf geschlossen.
Großartige Legitimität hier, viel Bier zu brauen, konsumieren.
Also wer Bier trinkt, produziert gleichzeitig unser Tierfutter. So.
Gut, dann habe ich ja eine Erklärung für meinen heutigen Konsum hier auf der Farm.
Ja, und das halt eben auch...
Und mit gutem Gewissen auch noch.
Mit gutem Gewissen, ja. Und tatsächlich ganz neu im alkoholfrei. Also ist ja immer so ein... ich sag mal, als Biertrinker trinkt man nicht gerne alkoholfreies Bier.
Ja.
Also bei mir war es immer so. Aber
du, ich fahre mittlerweile voll elektrisch, von daher... Trinke ich jetzt auch mal in der Öffentlichkeit ein alkoholfreies Bier. Ja. Aber es schmeckt doch.
Genau, danke. Also das.
Ja, ist echt so. Also ich weiß, was du meinst und es schmeckt einfach anders, natürlich.
Ja.
Aber so ein alkoholfreies Weizen oder sowas, das ist, finde ich, schon irgendwie angekommener. Das ist irgendwie schon, ja, weil es soll ja besonders isotonisch sein und ganz gesund, vor allem nach dem Sport. Ich denke mal, so ein alkoholfreies Pilz oder ähnliches, das wird auch irgendwann dahin kommen. Und ich glaube, wenn man sich größere Brauereien anhört, der einzige Absatz, der noch mehr ist und mehr wird, ist das alkoholfreie.
Und das haben wir halt festgestellt, ist nicht nur bei den großen Brauereien, so auch im kleinen handwerklichen Bereich, also beim Craft Beer, ist es definitiv eine Nachfrage. Light Beer in allen Varianten, aber eben auch das alkoholfreie. Ja. Und ein gutes handwerkliche gebrautes alkoholfreies Bier schmeckt auch.
Es schmeckt wirklich, ohne dass ich das jetzt sagen muss, aber es schmeckt echt gut. Das ist bei euch zu kaufen hier in der James Farm.
Das ist bei uns zu kaufen in James Farm Shop hier in Hörup. Das gibt es in Flensburg, weil wir bei der Brauerei dann direkt ja auch noch einen Shop haben, den James Farm Market.
Gibt es eure Produkte in Supermärkten?
Nein, bisher nicht. Also
ihr braucht
wer
ja auch
weiß,
noch Ziele.
Was kommt.
Ihr
aber
braucht ja auch noch Ziele, oder?
Bisher ist es nicht so und es ist tatsächlich als kleiner direkt vermarktender Betrieb auch immer relativ schwierig, die Bedürfnisse des Einzelhandels da zu decken.
Sind Bedürfnisse gleichgesetzt in dem Fall mit Preisen?
Genau, also die haben Bedürfnis an Marge und also wollen halt Geld verdienen, ist ja auch klar, müssen sie auch. Aber wir haben halt schon einen höheren Einstiegspreis durch unsere handwerklichen Kosten, die da drauf sitzen und ja.
Hab letztens von einem Herrn Rewe, ich glaube Rewe, Gebietsleiter Schleswig-Holstein oder so, er meint, Bier wird in großen Mengen ausschließlich nur noch gekauft, wenn es stark rabattiert ist. Mhm. Dann kommen die Leute bewusst zu uns in die Läden und kaufen wirklich viel Bier. Dann bleibt für uns eigentlich nichts mehr übrig.
Ja.
Also es ist auch gar nicht mehr so interessant für einen Supermarkt, Biervorräte zu haben.
Ja.
Das ist interessant, diese Entwicklung.
Ja.
Ich meine, der Bierkonsum in den letzten Jahrzehnten war deutlich, deutlich höher als heutzutage.
Ja.
Ich meine, die Möglichkeiten sind ja auch da, was anderes zu trinken. Klar, aber offensichtlich ist der Bierdurst auch nicht mehr so da. Mhm. Aber ihr arbeitet da ja aktiv gegen. Mhm.
Ja, also zumindest die noch gerne Bier trinken, dürfen sich gerne auch mal fürs Farm Rebels entscheiden. Aber es ist definitiv so, das merken wir auch in der Gastronomie, in den Hotels, die großen Brauereien tun einiges dafür, um dort an den Zapfhahn zu kommen. Und ja, ich frage mich manchmal, ob die überhaupt noch einen Gewinn dabei machen. Aber
ich glaube, vielleicht kann man sagen, wer leckeres Bier trinken möchte, kauft Craftbier. Und wer günstiges Bier trinken möchte, geht in den Supermarkt.
Ja, und wer vielleicht auch eine Vielfalt möchte und mal einen anderen Geschmack und vielleicht auch was Regionales unterstützen, ist auch immer noch ein Aspekt.
Gibt es denn schon regionalen James Wine?
Nee, den gibt es tatsächlich noch nicht. Also es gibt im Hotel das James, gibt es Wein, der gelabelt ist und gemeinsam mit dem Winzer entwickelt wurde. Ja. Aber der kommt nicht aus der Region. Der kommt aus Deutschland. Ja, gibt es ja in Schleswig-Holstein, aber ich glaube, das ist nicht unser nächstes Projekt.
Und den habe ich, oder einen davon, habe ich letztens bei der Landwirtschaftskammer probiert. Und der war richtig, richtig gut. Das war richtig ein toller, war ein Roséwein.
Ja.
War richtig gut.
Ja, also das Klima entwickelt sich ja.
Ja.
Vielleicht nicht für alle positiv, aber um Wein in Schleswig-Holstein anzubauen, für durchaus positiv.
Schleswig-Holsteinischen Winzer ist das eine Chance, eine ganz neue Chance.
Ja.
Okay, dann lass uns über Branchen sprechen, die es hier bereits gibt. Mhm. Beispielsweise ist das auch die Käserei hier. Also ihr produziert euren eigenen Käse hier.
Ja, also ganz wichtiges Thema, finde ich, und auch gerade so ein Thema, wo viel Handwerk drinsteckt, viel Fingerspitzengefühl und viel DNA immer von den Personen, die dahinter stehen, weil ich halt einen Rohstoff, die Milch, habe und daraus so viel verschiedene Dinge machen kann.
Ja.
Also wenn ich jetzt ein Tier, ein Rind schlachte, dann ist es relativ klar, wie ich was verwerten kann.
Ja.
Aber wenn ich nur diesen Rohstoff Milch habe, dann habe ich einfach viel Kreativität, die ich da reinstecken kann.
Bei mir fällt ein Milch, Butter, Sahne, Käse.
Haben wir alles.
Haben wir alles abgehakt. Check, 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 check. Ja. Fokus liegt aber auf Käse dann?
Ja, also Käse ist immer ein Riesenthema.
Warum? Ist das lukrativer? Oder warum?
Ja, es ist natürlich die höchste Veredelungsstufe, von daher können wir da auch eine gute Wertschöpfung erzielen. Und es ist einfach ein Produkt, was die Kunden auch wertschätzen. Also ich sag mal, eine Trinkmilch, klar, der eine oder andere erkennt den Unterschied, wo sie herkommt, wie sie gemacht wird. Aber da habe ich am wenigsten Verarbeitung und Veredelung und kann auch wenig Handwerkskunst, sag ich mal, da reinstecken. Da ist es wichtig, dass es unsere Heumilch ist, denn unsere Tiere, die Milchkühe, werden mit Heu gefüttert.
Mhm.
Aber der Käse ist halt das, wo ich das rauskitzeln kann. Aber wir bieten halt das ganze Programm, also alles, was man handwerklich bei uns in der Käserei machen kann und fürs Frühstück dann auch braucht, also Trinkmilch, Joghurt, Frischkäse, Quark, Butter, Sahne.
Und das wird hier auch alles selbst produziert auf dieser Anlage hier,
der James Farm. Auf der Farm. Ja. Das ist für mich immer so der größte Unterschied zum normalen Bauernhof. Klar, diese Vielfalt der Tiere und der Tierhaltung ist schon ein Unterschied, aber diese Veredelung, Käserei, eigene Fleischerei mit Schlachtung, das ist so der große Unterschied, würde ich sagen. Und da stecken natürlich viele Menschen dahinter.
Wie viele Menschen sind hier derzeit angestellt? Wie viele arbeiten hier?
Also hier in Hörup sind wir inzwischen 35, 36 Personen. Das ist schon
Eine Menge.
Ein Team, sag ich mal.
Muss auch natürlich der ein oder andere Euro umgesetzt werden. Erstmal allein, um die Menschen zu bezahlen jeden Monat.
Ja, das ist so ein bisschen dann immer meine Aufgabe, zu gucken, dass das auch funktionieren kann. Und das ist halt in so einem wachsenden Betrieb auch immer die Herausforderung, weil ich muss immer ein bisschen in Vorleistung gehen mit Manpower, um Produkte zu haben, die ich am Ende verkaufen kann.
Du, es ist alles schön und gut, so eine Vision zu haben und auch so nah an den Tieren, an der Natur dran zu sein und den Menschen in der Region was anzubieten, aber letztendlich ist es auch ein Wirtschaftsbetrieb, letztendlich sind hier Menschen, die arbeiten und leben müssen von ihrer Arbeit. Und das darf man natürlich auch nicht vergessen, auch in eurem Pricing.
Ja.
Ihr seid jetzt nicht unbedingt günstig mit euren Produkten. Immer relativ, jetzt würdest du sagen, wie definierst du günstig, wie definierst du teuer? Aber es hat ja auch einen gewissen Preis, weil es ist Handwerk hier vor Ort aus der Region.
Ja, also wer sich mal an einer gut sortierten Fleisch- und Käsetheke umguckt, bei den, sag ich mal, Supermärkten, nicht beim Discounter sicherlich, aber die haben auch keine Theke mehr, der wird feststellen, dass das Preisniveau nicht so stark unterschiedlich ist.
Das stimmt, das sind dann meistens immer nur so 10, 20 Cent Unterschied.
Ja.
Das stimmt. Und dann würde ich auch lieber diesen Euro mehr investieren, wenn ich weiß, kommt von hier, hat diesen Hintergrund, die Tiere hatten ein vermeintlich sehr glückliches Leben.
Also ich habe eher so festgestellt, dass es eher so die Bequemlichkeit der Verbraucher ist. Also sprich, ich fahre lieber an den Ortsrand, wo alle 3, 4 Supermärkte, die ich so brauche, an einem Fleck sind, anstatt eben zum Hofladen zu fahren und mir den Aufwand zu machen, nochmal 2 Kilometer weiterzufahren.
In dieser Zeit, in der wir gerade leben und wo es sich auch hinentwickelt, diese Amerikanisierung, alles ist im Auto zu erreichen, alles ist an einem großen Ort zu bekommen, dann ist es natürlich eine extra Meile, wortwörtlich, die man gehen, fahren, investieren möchte, um Lebensmittel wie eure zu bekommen. Das muss man natürlich wollen, wenn man weiß, okay, ich kriege alles per Knopfdruck.
Ja.
Bekomme es nach Hause geschickt. Die Supermärkte arbeiten damit. Das und das brauche ich, schick's mir nach Hause. Ich brauche gar nicht mehr das Haus verlassen. Für meinen Wocheneinkauf, für die Klamotten, für Elektronikgeräte, für alles. Da muss man ja schon irgendwie etwas schaffen, aus eurer Sicht, im Marketing auch, zu sagen, okay, es lohnt sich wirklich, zu uns nach Hörup zu fahren oder in den Market nach Flensburg zu fahren, um eure Produkte zu kaufen. Was macht eure Produkte denn so besonders, dass ich das machen möchte?
Naja, wir versuchen schon auch im Marketing immer mal wieder darzustellen, wie viel Arbeit und wie viel Leidenschaft in diesen Produkten steckt und wie ehrlich wir dann auch mit dieser Nutztierhaltung umgehen. Dass wir eben auch gucken, da wo Tierwohl, wo Nachhaltigkeit funktioniert oder möglich ist, da wollen wir es auch umsetzen. Und das, ja, wenn man das möchte, dann ist man auch bereit, die Produkte zu kaufen. Und ich denke, hier gerade in Hörup ist es natürlich dann nochmal dieses Erlebnis auf der Farm. Also man hat halt nicht nur den Shop, man kann auch direkt über die Farm laufen, man kann mit der Familie alleine oder mit Freunden sich das wirklich mal anschauen. Das ist wichtig, glaube ich, zu empfinden und nochmal zu sehen und zu spüren, was machen wir hier überhaupt.
Ich habe das Gefühl, seit zwei, drei Jahren, seitdem wir eine ziemlich steigende Inflation hatten, teils noch haben und Preise für konventionelle Lebensmittel drastisch gestiegen sind. Ich habe das Gefühl, die Biopreise oder die Preise von regionalen Herstellern sind gar nicht so drastisch im Gegenzug gestiegen, dass es auf einem ähnlichen, nicht gleichen, aber recht ähnlichen Preisniveau mittlerweile ist, dass man denn doch, ich zumindest, doch eher mal dann zu dem Bioprodukt oder zu dem Produkt aus der Region greife, weil, wenn man nur aufs Pricing achtet, der Preis gar nicht mehr so riesig unterschiedlich ist.
Ja.
Ist das eine Wahrnehmung, die nur ich habe oder die ihr auch wahrnehmt?
Nein, das ist durchaus so, auf jeden Fall. Und vielleicht ist es aber auch dadurch gekommen, dass einfach die Biosparte oder Direktvermarkter dann nicht diese Preissteigerung so durchsetzen konnten. Also ich glaube, Kostensteigerungen sind in dem Bereich auch bei uns definitiv auch da gewesen. Das heißt, eigentlich müssten wir sogar Preissteigerungen durchsetzen.
Aber
da man schon ein Niveau hatte, war die prozentuale Steigerung umzusetzen dann schwierig. Und dadurch hat sich das ein bisschen angeglichen.
Ich höre von vielen Direktvertriebshofläden, dass die es nicht schaffen.
Genau.
Aus den Gründen, die wir gerade aufgezählt hatten, die riesigen Märkte sind alle auf dem Haufen, man kriegt alles da. Wie sieht es bei euch aus? Würden die Läden laufen, hättet ihr nicht die anderen Zweige und hätten die Investoren nicht ihre anderen Projekte?
Nein, so wie wir es jetzt gestartet haben, nicht. Das wird nicht funktionieren. Wir haben nach wie vor ungefähr 80% Umsatz in den Hotels, in der Gastronomie. Und das ist halt so die Basis, die Stütze. Aber gerade da ist natürlich auch ein Preisbewusstsein. Also das kommt ja immer erst durch den Gast, der wohl noch in Urlaub fährt und Auslastungen, Buchungen sind da, aber die Bereitschaft dann auch Geld in der Gastronomie auszugeben oder überhaupt auch vor Ort in anderen Läden auszugeben, ist halt geringer geworden. Das merkt man. Und dadurch müssen wir halt uns breiter aufstellen in der Vermarktung. Also ich denke, so ein Ziel, was wir haben, ist eben den Anteil an Endkunden oder weiteren neuen Kunden zu erhöhen. Das ist definitiv. Also wir hatten einen super Start mit unseren Partnern und die sind nach wie vor die größte Stütze für den ganzen Kreislauf, für den ganzen Aufwand, den wir hier betreiben. Aber wir müssen uns da weiterentwickeln. Ja.
Wir werden das beobachten, wie es sich hier in Hörup weiterentwickelt mit der James Farm. Und ich bedanke mich für deine Zeit, dass du hier am Samstag, wo am meisten wahrscheinlich los ist, die Zeit genommen hast, um in der Tea Time, wo wir heute mal ein Bierchen trinken, ich freue mich drüber. Dass wir darüber sprechen können und konnten. Meine letzte Frage an dich, denn ich wollte schon immer mal ein Bierchen mit dir trinken. Ove, mit wem würdest du gerne mal ein Bier oder einen Tee trinken, wenn du könntest?
Ja, ich musste mich ja ein bisschen vorbereiten auf die Frage, unbedingt. Weil so, das ist ja kein klassischer Wunsch, den man immer mit sich rumträgt, aber tatsächlich würde ich sagen, am liebsten würde ich mal ein Bierchen trinken mit allen aus dem Team, also sprich nicht nur die hier auf der Farm arbeiten, die sehe ich relativ häufig, aber alle aus den Partnerhotels und aus unserer Brauerei, weil die alle zusammenzukriegen, haben wir bisher noch nie geschafft.
Ist auch schwierig, oder?
Genau, weil das ist nämlich so der Hintergrund. Wir haben ja hier Landwirtschaft, also sind 365 Tage irgendwie in Gang, weil Tiere halten heißt halt, ich muss sie jeden Tag betreuen und auch dann entsprechend die Milch abnehmen und so weiter. Und in den Hotels ist es eben eigentlich ähnlich, also ist ein ganz anderes Thema, aber ja, die sind auch 365 Tage im Jahr in Gang.
Ja, ja,
und das ist
Bedürfnisse,
eine ständige Herausforderung, die Teams mal so zusammenzubringen und dieses Gemeinschaftsgefühl weiterzuentwickeln. Da sitzen wir in ganz vielen Runden zusammen und machen uns einen Kopf, wie wir einfach, ich sag mal, jedem Mitarbeiter so dieses Wir-Gefühl vermitteln können. Und deshalb würde ich liebend gern mal mit allen zusammen an einem Ort und zur gleichen Zeit ein Bier trinken.
Und wenn das mal der Fall sein sollte, werden wir das bei Social Media erfahren.
Bestimmt.
Auf jeden Fall. Ich bedanke mich für deine Zeit und bedanke mich fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Das war Tores Tea Time Tour hier auf dem Springflut Festival 2025 auf der James Farm mit Uwe Brodersen. Danke.
Vielen Dank.